Hallo und herzlich willkommen heute zur 14. und damit vorletzten Episode meiner Podcast-Serie zu Ehren von Hans-Günther Schwarz. Mein heutiger Interviewgast ist Hans-Jörg Repolz aus Siebeldingen in der Pfalz. Sein Opa, der Ökonomierat Eduard Repolz, war der erste Winzer der Südpfalz, der sich kompromisslos der Erzeugung qualitativ hochwertiger Weine verschrieben hatte. Ihm gelangen im Zeitabschnitt vom Kriegsende bis zu seinem Tod im Jahr 66 Weine, deren außerordentlich hohe Güte man diesem Gebiet niemals zugetraut hätte. Und das, obwohl sein Projekt des Naturweins so gar nicht in die gängigen Vorstellungen des damaligen Zeitgeistes passte. Er verzichtete sowohl aufs Chaptalisieren als auch auf den Einsatz von Süßreserve und füllte stattdessen in der Regel komplett durchgegorene Weine mit moderatem Alkoholgehalt auf Flaschen. Auch das muss auf seine damaligen Zeitgenossen wie eine Kampfansage gewirkt haben, war es doch noch bis weit in die 80er Jahre in der Region üblich, halbtrocken oder gar lieblich unterwegs zu sein. Eduards Enkel Hans-Jörg, der heutige Inhaber des Weinguts Ökonomierat Repolz, führt die Familientradition seit nunmehr 40 Jahren kompromisslos fort. Ja, er ist mittlerweile bereits dabei, den Führungsstab an seine beiden Söhne Hans und Valentin zu übergeben. Dabei begann sein Weg in die Verantwortung für dieses Weingut ungemein steinig und so ganz anders, als man sich das gemeinhin wünscht. Er musste sich nämlich viel früher als erhofft entscheiden, wie er mit diesem Erbe umgeht. Durch den plötzlichen Tod seines Vaters Hans im Januar 1978 kam für den damals gerade mal 19-Jährigen ein Thema auf die Agenda, mit dem zu einem so frühen Zeitpunkt niemand und natürlich er selbst erst recht nicht gerechnet hatte. Im Grunde seines Herzens war er sich noch gar nicht so sicher, ob er wirklich Winzer werden und den Familienbetrieb fortführen wollte. Noch ganz andere Berufswünsche spukten zu dieser Zeit durch seinen Kopf. So konnte er sich zum Beispiel damals auch eine Zukunft als Kunstmaler oder Architekt vorstellen. Vielleicht hing sein Herz sogar mehr noch an diesen Ideen, als tatsächlich das Winzerhandwerk zu erlernen. Doch die besondere Situation verlangte besondere Entscheidungen. Der plötzliche Tod seines Vaters hatte alles verändert. So entschied sich Hans-Jörg Repolz quasi von heute auf morgen, seiner Mutter zur Seite zu springen und das fortzusetzen, was Vater und Großvater begonnen hatten, Winzer zu werden und die Idee vom Naturwein in die Zukunft zu tragen. Dabei spürte er durchaus auch die Last, die mit dieser Aufgabe verbunden war. Für Hans-Jörg Repolz erwies es sich damals als überaus glücklicher Umstand, dass sein verstorbener Vater Teil eines intakten und einander in Freundschaft verbundenen Winzernetzwerkes war. Dieser Kreis nahm sich seiner an und bewirkte unter anderem, dass er sein zweites Lehrjahr bei Hans-Günther Schwarz, der auch Teil dieser Gemeinschaft war, verbringen konnte. So kam es, dass Hans-Jörg Repolz nicht nur der erste Lehrling war, den Hans-Günther Schwarz bei Müller-Cadua ausbildete, sondern durch diese besonderen Umstände den vielleicht besten Lehrer bekam, den ein junger, angehender Winzer in der damaligen Zeit bekommen konnte. Und er bekam mit der Zeit noch sehr viel mehr, nämlich einen väterlichen Freund fürs Leben. Auch heute noch pflegen die beiden engen Kontakt und tauschen sich über alles aus, was sie bewegt. Hans-Jörg sagt, es macht immer sehr viel Spaß, mit Hans-Günther zu telefonieren. Wir hängen so ein bisschen aneinander. Er hat uns geprägt, hat Repolz geprägt und er hat mich geprägt. Und was ich ihm ganz hoch anrechne, dass er aus Repolz und aus mir nie eine Filiale von Müller-Cadua gemacht hat, also ein Betrieb mit derselben Philosophie, sondern er hat mir geholfen, meine und unsere Familientradition konsequent weiterzuführen oder sogar diese noch ein bisschen konsequenter herauszuarbeiten, also die Richtung beizubehalten und im Detail Optimierungen vorzunehmen. Dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Weil Hans-Günther Schwarz dem Hans-Jörg Repolz so viel bedeutet und unter anderem auch sein Trauzeuge war, blickt er im Interview nicht nur auf dieses eine Lehrjahr bei ihm zurück, sondern auf eine ganze Epoche Pfälzer und deutscher Weingeschichte und auch auf rund 40 Jahre Hans-Jörg Repolz und seine persönliche Entwicklung. Ein spannendes Interview wartet darauf, gehört zu werden. Los geht's! So, ihr Lieben, ich bin hier online verbunden mit dem Hans-Jörg Repolz aus Siebeldingen in der Pfalz. Hallo Hans-Jörg.
Ja, hallo.
Das war wann? Wann warst du bei ihm?
Ich bin dann eben 1979 Leipzig im praktisch in meinem zweiten Lehrjahr dann bei ihm gewesen.
Und du hast ja heute noch Kontakt zu ihm?
Ich habe nach wie vor immer Kontakt. Wir telefonieren ständig und tauschen uns nach wie vor über alles Mögliche aus. Und es macht immer Spaß, mit ihm zu telefonieren. Er hängt auch so ein bisschen an uns. Er hat uns mitgeprägt, er hat Repolz mitgeprägt, er hat mich mitgeprägt. Ja, und das ist schon sein, das ist eigentlich ein echtes Anrecht, was er da hat.
Das ist ein Teil eines Lebenswerks vielleicht sogar.
Richtig, ja.
Bevor wir zu Hans-Günter Schwarz kommen und zu deiner Beziehung zu ihm, mit welchen Grundeinstellungen möchte ich zunächst mal fragen, mit welchen Grundeinstellungen bist du heute unterwegs, wenn es um Wein und den gesamten Herstellungsprozess geht? Was sind da so die Eckpfeiler? Was ist für dich ganz, ganz wichtig dabei?
Also die Grundeinstellung, die ist eigentlich eine Grundeinstellung, die von meinem Großvater kommt, der Ökonomierat, der nach dem Krieg eigentlich diese Idee des Naturweingedankens erfunden hat oder sich ausgedacht hat. Das heißt also, die Weine so wenig wie möglich zu verändern, also den Jahrgang, die Lage, die Rebsorte sehr, sehr individuell herauszuarbeiten und nicht irgendwo gleich zu machen, dass ein Wein jedes Jahr gleich schmeckt wie ein Markenprodukt. Das war so eigentlich, das ist die Idee, die bei Repolz Weinen dahinter steckt, und die wurde dann auch von meinem Vater dann fortgeführt, der diese sehr trockene und immer durchgegorene Weine dann in einer Zeit produziert hat, in der trockene Weine alles andere als angesagt waren. Also das war eher verrückte. Also mein Vater wurde auch als trockener Narr und verrückter bezeichnet. Also das muss man immer wieder heute sagen, weil heute ist es ja eher umgekehrt. Heute sind die trockenen Weine gang und gäbe. Und ich habe dann, wie gesagt, 1978 musste ich eigentlich sehr, sehr früh dann einsteigen. Ich habe das aber, diese Tradition, eigentlich nie als jetzt absolut unverrückbar in Stein gemeißelt gesehen, also was die Produktionsschritte angeht, sondern ähnlich wie das auch bei meinem Vater und Großvater waren. Also wenn ich heute irgendwo einen Schritt optimieren kann, um zu diesem Ziel des Naturweingedankens noch einmal präziser und ja originärer hinzukommen, dann ist es so, dass wir diesen Schritt dann integrieren, und so ist es, dass wir heute, seit 2006 haben wir umgestellt auf Bio. Wir sind biodynamisch arbeitender Betrieb, und ich denke, das ist alles im Sinne eigentlich dieser ursprünglichen Idee. Mhm.
Sag mal, erinnerst du noch den allerersten Arbeitstag bei ihm?
Der allererste Arbeitstag, das erinnere ich mich nicht, aber es ist so ein Tag, den werde ich nicht vergessen. Das war auch ziemlich am Anfang. Das war nämlich der erste Lesetag bei Müller-Cadwar. Und ich habe mir nämlich gleich an diesem Tag in den Finger geschnitten bei der Luise. Und das ist so etwas, was dann fürchterlich peinlich ist, weil das blutet, und dann kann man nicht mitmachen. Und also das war schon, das ist so etwas, was ich nie vergesse, wo ich immer wieder so ein bisschen schmunzeln muss. Ja. Da kommt dann der Edellehrling kommt dann und schneidet sich gleich in die Finger. Also da damals haben dann die anderen Mitarbeiter, die haben sich köstlich amüsiert.
Wie kam denn die Entscheidung, zu ihm oder zu Müller-Cartoir zu gehen, zustande? Du hast vorhin gesagt, okay, Albersweiler, die Nachbarschaft, hat deine Mutter da noch mitgewirkt?
Meine Mutter war natürlich da voll dann integriert, aber die Der Kontakt war ja eigentlich früher schon da. Also der Bruder von Hans Günther, der Waldemar Schwarz, war ein Winzermeisterkollege von meinem Vater. Und dieser erste Winzermeisterkreis nach dem Krieg in der Pfalz, das war ein unglaublich aktiver und ganz eng also bis die haben, also die letzten Verbliebenen, die haben bis heute noch Kontakt und die waren ja, die haben sich unheimlich gut ausgetauscht. Das war sag mal, ein Teil dieses Netzwerks, woraus dann diese Lehrstelle entstanden ist. Das andere war der Weinprobierkreis, also bei dem Müller-Kath war auch dabei war, also der Hans Günther war dabei, es war Fuhrmann, also das Weingut Pfäffingen war dabei und Gräber und noch zwei, drei andere, also auch Lingenfelder, der auch ein Winzermeisterkollege von meinem Vater war. Und als mein Vater dann so plötzlich gestorben ist, dann haben sich diese ganz engen Freunde von meinem Vater haben sich dann natürlich auch um mich Gedanken gemacht, wie das alles weitergehen kann. Und dann war eigentlich für die klar, dass ich zu Hans-Günther Schwarz gehen sollte. Der war ja deutlich jünger als die Winzermeisterkollegen von meinem Vater. Aber für diese sehr, sehr guten Freunde von meinem Vater war das eigentlich klar, dass er eigentlich der beste Mann ist mit einer großen Vision. Und ja, es ist ja auch so. Also das hat sich ja dann auch bewahrheitet
Ja,
letzten
okay,
Endes.
verstehe. Verstehe. Das war der Hintergrund. Und wie war damals die Welt des Weines beschaffen, beziehungsweise wie hast du damals diese Welt als junger, noch nicht 20-Jähriger gesehen?
Es war, also Wein hatte einen völlig anderen Stellenwert als heute. Also erstens muss man wissen, mein Vater hat so Ende der 70er Jahre gerade noch so ein bisschen diese Anerkennung oder das auch der trockenen Weine erlebt. Also ich weiß noch, dass dann irgendwo, das muss so irgend 73, 74 oder sowas gewesen sein, war es dann so, dass auch andere Kollegen angefangen haben, durchgegorene und trockene Weine abzufüllen. Der Konsum, der Pro-Kopf-Verbrauch war ja viel, viel geringer als heute, weil man einfach Wein meistens nicht zum Essen getrunken hat. Deswegen war er ja auch süß, die meisten Weine. Und das hat dann aber so, würde ich sagen, mit den Ende 70er, Anfang 80er hat es dann angefangen, dass dann auch trockene Weine wirklich eine gewisse Reputation bekommen haben. Das war dann so ein Kampf zwischen den süßen und den trockenen Weinen. Und ja, das war etwas schwierig, war eine spannende Sache. Es gab natürlich auch lange nicht so viele Publikationen wie heute. Ich glaube, sorry, Vinum gab es als Zeitschrift alles über Wein und so ein paar Standardwerke, aber mehr gab es eigentlich nicht. Und das hat sich dann eigentlich erst in den 80er, vor allem in den 90er, hat sich dann so ein bisschen, ja, das Thema Wein wurde dann aber auch zusammen immer mit der Gastronomie, das muss man auch sagen. Spitzengastronomie ist ja auch erst in den 70er Jahren, glaube ich, gab es den ersten Stern in Deutschland. Und auf einmal haben die Leute, die Deutschen, nicht immer nur dann nach Frankreich geschaut, wenn es ums Genießen ging, sondern durchaus die ein oder anderen hatten dann auch ja, gute deutsche Küche und vor allem auch deutsche Spitzenweine dann auf dem Programm und in ihren Kellern. Also, und vor allem, die Anerkennung war ja dann auch da. Aber das hat dann gedauert, also bis die Anerkennung für deutsche Weine da war, das war dann eigentlich
hat noch ein bisschen gedauert.
Viel später.
Ne? Ja,
viel
ja. Später. Es gab also Mitte der 90er Jahre wurde das genau. Langsam auch international. Genau. Aber du warst 19, stelle ich mir vor. Bist du da mit vollem Elan rangegangen an die neue Aufgabe oder auch ein bisschen mit so einer bangen Befürchtung? Wie wird das werden?
Es war eine schwierige, ganz, ganz schwierige Situation. Wir sind ja vier Kinder, also ich habe drei Geschwister noch. Ich bin der Zweitälteste. Die beiden Jüngeren waren zu dem Zeitpunkt noch in der, hatten, ja, waren noch in der Schule. Und es wurde dann, also die ganze Familie hat dann zusammengearbeitet. Es war so, dass meine zwei jüngeren Geschwister dann auch Winzer gelernt haben, damit jemand im Betrieb zu Hause war und ich meine Ausbildung weitermachen konnte. Also auch Schwester, die ist die jüngste von uns, die hat dann auch Winzer gelernt, die ist heute Musikerin, aber das war so, man hat zusammengearbeitet, damit eben der Betrieb weitergeht. Aber es war, ich muss sagen, von Anfang an eine Riesenbelastung, weil ich wusste eigentlich, welches Renommee oder welche Tradition ich eigentlich dazu zu vertreten hatte oder jetzt dann weitertragen sollte. Es war schon nicht ganz so einfach.
Das glaube ich dir aufs Wort. Wenn du jetzt an die ganze Zeit mit Hans-Günter Schwarz in der Ausbildung zurückdenkst, fällt dir da eine Geschichte, ein Erlebnis, ein besonderes Gespräch ein, das du vor allen anderen erinnerst, wenn du da zurückdenkst an diese Zeit?
Es sind so, also was mir einfällt, ist irgendwo ein Erlebnis, was vielleicht so ein bisschen das Verhältnis zum Hans-Günter insgesamt ausdrückt. Das war, als die Lehre dann rum war und dann war es so, ich war ja in der Zeit dann auch, da war Berufswettkampf, ich war in der Zeit Bundessieger als bester Winzer Irgendwie wir hatten ein tolles Verhältnis, aber ich weiß noch, dass ich wie heute, als der Hans Günther dann auf einmal gesagt hat, so jetzt biete ich dir das Du an. Also das war für mich, ich kriege heute noch Gänsehaut, weil er eine solche Autoritäts- und Respektperson war für mich und das war so. Das war wie ein Ritterschlag.
Mhm, verstehe.
Mhm. Also das war, und weil man muss vielleicht das Besondere an dieser ganzen Situation ja auch sagen, also Müller-Kattwa hatte ja damals schon einen, unter den Insider einen sehr hohen und sehr, sehr guten Ruf, sehr gute Stellung sich erarbeitet mit sehr klaren, sehr fruchtigen Weinen. Ich komme da vielleicht später nochmal drauf, um das ein bisschen zu relativieren, die Sache. Aber der Hans Günther hat ja meinen Vater unheimlich respektiert auch. Also das war ja einer, und deswegen hat er aus Repolz oder aus mir nicht eine Filiale von Müller-Kattwa gemacht, also mit derselben Philosophie, sondern er hat eigentlich mir geholfen, diese Tradition und diese
die Philosophie, alte Linie, ja.
Die alte Linie genauso konsequent weiter oder noch konsequenter weiter herauszuarbeiten, wie das vorher war. Und das war eine Riesenleistung, weil normalerweise viele Leute so in sich selbst verliebt sind, dass sie denken, das ist es Nonplusultra und sie schaffen nur Klone.
Ja, das eigene Erfolgsrezept wird quasi auch
genau, anderen übergestülpt. Genau, also das ist ja, ich habe das schon einige Mal erlebt, so auf der ganzen Welt, viele Winemaker, die sind unterwegs und schaffen eigentlich nur Klone und nicht irgendwie neue Originale. Das finde ich eigentlich schade.
Ja, bin bei dir. Was war er für ein Lehrer? Du hast ja gerade schon dieses Verhältnis angesprochen. Was waren seine zentralen Botschaften, die er verfolgt hat und die natürlich auch Teil der Ausbildung sicherlich war, die du bei ihm genossen hast?
Also er hatte ganz klare Vorstellungen, sowohl vom Weinbau her, also ich weiß auch noch, das hat mich unglaublich beeindruckt, letzten Endes seine Weinberge, die Weinbergsarbeit, auch wie genau dort gearbeitet wurde und dann natürlich auch im Keller, das war was Besonderes. Also er hatte eigentlich diese Weine waren von der Aromatik extrem laut. Also die ist sehr, 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 sehr duftig. Also das, und ich würde sagen, heute vielleicht jetzt mit
ganz anderes Ideal, ne, als heute gerade.
Ja, aber das widerspricht sich nicht. Also er hat im Prinzip auch durch einen extrem schonenden Ausbau hat er eine unglaubliche Frucht herausgearbeitet. Und ich weiß noch, in der Zeit, es waren ja dann auch immer wieder, weil der Betrieb war ja schon ein gewisses Vorbild. Deswegen ist es dann eher immer so, dass man auch Kollegenbesuch bekam. Also bei Müller-Kattbar kamen dann andere Winzer, die dann durch den Keller marschiert sind. Und ich weiß noch, das ist mir nicht nur einmal passiert, als wir dann die Rieslinge probiert haben. Ich stand ja nur dann dabei, aber dann wurden die Rieslinge probiert und die waren sehr laut. Heute, ja, damals hat man von Aromabüchse gesprochen. Also die hatten einfach nur mehr Frucht waren, das war dieser reduktive Stil, den er eigentlich so erfunden, also jetzt extrem ausgebaut hat, mit dieser ganz klaren Frucht. Und ich weiß, da waren dann ein oder zweimal, wurde ich dann von den Kollegen gefragt, von den Winzern, von den Besuchern gefragt, als der Hans Günther dann weg war, haben sie gesagt, stimmt das wirklich? Ist das wirklich alles so, wie er sagt? Habt ihr da nicht irgendwie Aromen oder sonst was drin? Also das war die Weine. Das, und ich weiß noch immer, ach, wenn wir dann einen Wein oder sowas abgestochen haben und dieser Duft von so einem jungen Wein, der dann noch auf der Hefe liegt oder den man von der Hefe abzieht und die Begeisterung vom Hans Günther für diese Gerüche auch. Und ich bin auch jemand, der einen sehr ausgeprägten und unheimlich guten Geruchssinn hat. Ich konnte das nachvollziehen. Das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Und diese Begeisterung, die er für alles hatte, diese Konsequenz, diese Ruhe. Er ist ja jemand, der die Ruhe selbst ist eigentlich. Ich habe mir das vorher noch einmal überlegt. Ich habe ihn nie irgendwann einmal erlebt, dass er mal jetzt irgendwo gescholten hätte oder ausgerastet sowieso nicht. Also das, ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die gibt's bei ihm nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Jetzt, du hast den Keller angesprochen und diese besondere, du sagst, laute Stilistik, sehr fruchtintensive Stilistik, auch seiner trockenen Weine. Von Restsüßenweinen war man das sicherlich damals ja auch gewohnt, aber von diesen trockenen Weinen tatsächlich war das eine neue Welt, die er da geschaffen hat. Was hat er denn vor der Gärung, während der Gärung und nach der Gärung anders gemacht in diesen drei Phasen, als man das gemeinhin zu dieser Zeit getan hat?
Also im Gegensatz zu uns war es so, dass dort die Trauben gleich gepresst wurde, also aber schon gemeischt. Also wir hatten so, wir hatten damals diese Anhänger mit einer Schnecke und dann wurde die gemeischte Trauben, die kamen dann auf die Presse und wurden gleich abgepresst. Also was bei uns, wir haben ja noch die maische Standzeit, aber die wurden gleich abgepresst, wurden sehr klar dann abgezogen. Es ob jetzt, das weiß ich. Also ich, wir hatten dann, glaube ich, noch eine ganz einfache Klärschönung in der Phase gemacht. Das war dann aber auch alles. Wir haben mit Reinzuchthefe gearbeitet. Also jetzt muss man immer wieder relativieren. Das hört sich, ich sage immer, das ist letzten Endes der Ausdruck Reinzuchthefe ist schrecklich. Eigentlich, das sind selektionierte Hefen. Es ist ja nichts Gezüchtetes, sondern es sind Hefen, von denen man weiß eigentlich, dass sie eine klare Arbeit ab, ein klares Ergebnis am Schluss abliefern. So würde ich es jetzt einfach mal definieren.
War das damals die Zeit, wo das auch schon in den meisten Betrieben gang und gäbe war?
Das wurde eigentlich, die fortschrittlichen Betriebe haben alle damit gearbeitet, würde ich sagen. Die anderen noch nicht, aber ich denke, die Kombination zwischen dieser sehr guten Vorklärung des MOS und die Reinzuchthefe, der Reinzuchthefe-Einsatz, das war schon besonders. Und vor allem auch wie die Vermehrung der Reinzuchthefe, das war auch bei Hans Günther immer etwas, das habe ich dann auch gelernt, dann, dass man die nicht einfach als das ist, sind ja Trockenhefen, dass das nicht einfach nur reingekippt wird, sondern diese Vermehrung im Wasserbad, das war schon etwas, und deswegen hat es natürlich sehr, sehr klare Gärungen und zügige Vergärungen dann gegeben.
Im Holz oder wahrscheinlich?
Damals hatten wir ganz, ganz wenige Holzfässer noch. Es waren relativ viel GFK-Tanks. Und die allerersten Edelstahltanks. Also das ist auch etwas, das kann man sich, also die Technik der Edelstahlverarbeitung ist ja auch erst dann in den 80er, 90er Jahren hat es sich dann hier deutlich, gab es Riesenfortschritte. Die ersten Edelstahltanks aus den 60er, 70er Jahren, also das sind schon ganz komische Monsterteile, die da. Aber es auch die gab's. Aber ich erinnere, also ich würde sagen, damals hatten wir, das war aber auch üblich in den anderen Kellern, würde ich sagen, hatte man bestimmt 2/3 GFK-Tanks.
Und ohne Temperaturkontrolle?
Das ist eine gute Frage. Die kam dann erst später. Er war dann einer der ersten, die mit Edelstahl und Temperaturkontrolle gearbeitet hat. Aber das gab es bei mir in der Zeit damals noch nicht.
Nee. Und nach der Gärung wurde sicherlich nicht sofort abgefüllt. Zeit spielte wahrscheinlich dann auch noch eine gewisse Rolle und Hefekontakt.
Ja, aber man hat insgesamt in dieser Zeit schon etwas früher die Weine von der Hefe genommen. Aber was ich damals gelernt hatte, und das hat mich bestärkt und ist auch ein Schritt zu dieser Naturweinidee. Er hat auf die Schönung verzichtet. Er hat keine Bentonit-Schönungen gemacht. Und das habe ich zu der damaligen Zeit, war das eigentlich ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Es hieß, das geht überhaupt nicht. Hing natürlich auch mit höheren, also man hat ja immer noch etwas mehr gedüngt damals zu dieser Zeit. Und heute ist es mir, seit 30 Jahren habe ich nicht mehr gedüngt. Also das hängt alles. Das hängt alles zusammen. Also ich kann nicht im Prinzip jetzt Stickstoff düngen und hohe Erträge fahren und dann auf eine Bentonit-Schönung verzichten.
Das passt nicht. Ne?
Das passt nicht zusammen. Also man muss sich immer, das ist wie so ein Mosaik, was an einem Schluss dann ein Bild gibt. Ich kann mir nicht nur die schönen Teile raussuchen. Das funktioniert nicht. Bei dieser Art von Wein machen, wie er es mich gelehrt hat und wie wir es machen, das funktioniert nicht.
Also was du gerade sagst, puncto Schönung, das heißt, Hans-Günther Schwarz war durchaus ein Typ mit einem eigenen Kopf, mit eigenen Vorstellungen und nicht unbedingt immer war das Ganze, was er gemacht hat, konform mit der damals herrschenden, ich sag mal, Lehrmeinung?
Also ich würde sagen, es war eigentlich nicht konträr, aber er war der Vorreiter, so muss man sehen. Also ich denke, er hat dann in seinem Berufsstand, und es war ja damals auch eine Zeit, in der auch Leute wie Uli Mell dann später dann bei Biffa, der hat ja auch so ein bisschen, und dann später bei Bassermann, der hat ja auch so diese Stilistik aufgenommen. Da war, also das war am Anfang ungewohnt, aber ich würde sagen, die führenden Köpfe haben das akzeptiert und sind in diese Richtung gegangen. Also das war, er war eher seiner Zeit voraus als konträr.
Also mir hat er damals, die Wahlen, das war sicherlich später, Ende der 80er war das, oder um die Zeit der deutschen Wiedervereinigung herum, den Zugang zum trockenen Wein erleichtert. Ja, weil genau wegen dem, was du, wie du sie beschrieben hast, dieses Laute, dieses Fruchtintensive, die waren nicht so karg wie manch andere trockene Weine damals, die mir als junger Mensch damals einfach nicht so gut gefallen haben.
Ja, also man muss das vielleicht auch, das kann man fachlich schon auch ein klein bisschen erklären. Also ich denke, zu dieser Zeit waren die meisten trockenen Weine an der absoluten Obergrenze im Zucker gestanden. Und was das Besondere war auch, man hat damals angefangen mit natürlicher Restsüße zu arbeiten. Also wenn ich das, was sonst üblich war, die Süßung mit Süßreserve, wie das ja heißt, also diesem Traubensaft. Im Traubensaft habe ich zu 50-50 Prozent ja diese Glucose und Fructose vorhanden. Und während ich dann mit einer Restsüße dann im Wein arbeite, ist es so, dass ich die reine Fructose am Schluss habe, weil die Hefe, die macht sich erstmal an die Glucose, also an den Traubenzucker, der ist schnell weggoren, der wird zuerst vergoren, mhm. Und das, was übrig bleibt am Schluss, ist schwieriger für die Hefen, das ist die Fructose, aber die Fructose bringt, und das erklärt auch wiederum diesen Stil, diesen fruchtigen, diesen lauteren Stil, die bringt deutlich mehr Aromen mit und ist auch intensiver. Also die Fructose, das war ja auch dann dieser Einstieg in die Geschichte, das war ja dann auch wieder diese Diabetiker-Geschichte. Also Diabetiker können ja Fructose vertragen, Glucose nicht. Also das waren dann auch Weine, eben mit ein bisschen Restzucker zum Teil, der aber für Diabetiker verträglich war. Aber das war natürlich, das war schon ein Riesenschritt in diese, war mehr Arbeit, musste viel, viel sauberer arbeiten, wenn man sowas macht, wie das Übliche zum Beispiel, dass man Süßreserve ganz dann vor der mit Süßreserve, also mit Traubensaft, dann eben den Zucker eingestellt hat.
Gibt es diese Stilistik, die er damals nicht erfunden, aber doch was sein Weinstil, sein Weintyp, gibt es das heute noch oder sind wir heute da ganz in einer ganz anderen Ecke?
Ist eine gute Frage. Es gibt ein paar Kollegen, die damit noch arbeiten. Ich muss sagen, ich finde es auch schade, dass das komplett verschwunden ist. Also seine Stilistik mit dieses total blitzeblank saubere, aber nicht leer. Also wenn ich sage blitzeblank und sauber, ist das nicht, dass das ausgezogen ist. Aber diese zum Beispiel, wenn man sich an die Scheureben, an den Muscateller, die Rieslaner ja, jetzt ja. Dann erinnert in seiner Stilistik, also die Rieslaner, das hat niemand mehr so hingekriegt wie er. Also die sowohl trocken als auch süß sensationell waren, und ich meine, der Aufschwung dieser Rebsorte hängt ja zu 99,9% mit Hans-Günther Schwarz zusammen, mit Rieslaner. Und es gibt's noch, wobei ich würde mal, es ist so, dass man mit dieser Stilistik sicherlich bei Prämierungen erfolgreicher ist, jetzt bei den klassischen Prämierungen, als mit der Stilistik, die sich sonst vielleicht jetzt bei den Betrieben wie VDP durchgesetzt hat, die oftmals ein bisschen karger sind, ein bisschen mineralischer sind, heute ganz knochentrocken sind. Deswegen, ich würde sagen, diese Stilistik gibt es noch, aber das sind eher dann die auf Prämierung ausgerichteten Betriebe.
Wie war der Hans-Günter Schwarz aus deiner Sicht als Mensch? Was war das für ein Typ?
Also er war ja dadurch, dass er so zwischen mir, altersmäßig zwischen mir und meinem Vater lag, das war ein wahnsinniger Respekt von mir, dass jemand, der noch so jung ist, schon so erfolgreich sein kann. Und das ganz Besondere bei ihm ist diese extreme Offenheit, also kein Geheimnis für sich irgendwo bewahren, alles eigentlich zu zeigen, weiterzugeben, ganz ehrliche Kritik, also dieser, dass wenn ich jetzt einen Wein probieren soll vom Kollege, der mich fragt, dass man dann eben nicht drumherum redet, nicht irgendwo, sondern dass man eben kollegial hilft, kollegial kritisiert, also Kritik kann ja auch sehr helfend sein, weil wenn ich gefragt wäre, wie ist denn der Wein und sagst, oh ja, ist in Ordnung und ich finde ihn ganz schrecklich, das
hilft nicht.
Das bringt nicht, das bringt niemand weiter, aber das war damals eigentlich eher üblich. Also, und deswegen hat man dann eigentlich Weinproben hinter verschlossene Türe gebracht, hat sich mit den entsprechenden Personen zusammengesetzt, die Kritik vertragen konnten und die sehr gut kritisieren konnten. Also das muss auch immer passen. Sonst diese Art von Proben oder von kollegialer Kritik, das kann man nicht mit jedem machen. Da muss man den anderen schon sehr kennen, sehr, sehr gut kennen.
Sonst, das heißt, er war einerseits wertschätzend im Umgang mit anderen und war aber trotzdem gleichzeitig auch so eine Art Menschenfreund.
Ja, also ich glaube, es gibt kaum jemand, der so viele jetzt Auszubildenden so lange betreut hat. Also das war völlig normal, dass wenn du beim Hans-Günter gelernt hast, dann bist du immer wieder bei ihm aufgetaucht und hast mit ihm geredet, hast ihn gefragt, er ist dann vorbeigekommen. Also der hat unheimlich viele junge Winzer, jetzt nicht nur seine Azubis, sondern auch andere Kollegen, die mal gekommen sind, den hat er so weitergeholfen wie eigentlich sonst niemand. Das muss man einfach, das ist die große Leistung einfach auch von ihm.
Und war das auch ein Genießertyp? Also jemand, der tatsächlich dann auch sich mal sagen konnte, jetzt ist Arbeit gewesen, jetzt wird eine gute Flasche Wein und ein leckeres Essen dazu?
Ja, das auf jeden Fall auch. Also er war nicht oder er ist nicht nur jetzt sag mal war nicht nur ein unheimlich guter Weinproduzent, sondern hat Weine, alle guten Weine unheimlich geschätzt und geliebt. Und da gehört natürlich auch immer das Essen dazu. Das ist ganz klar. Wir hatten auch damals, muss ich gerade überlegen, dann zum Teil war das dann auch so, als ich dort war, wurde dann auch gekocht für die Mannschaft, was auch nicht unbedingt üblich war. Gut, den kleineren Familienbetrieben, da haben die Lehrlinge schon auch immer am Tisch gesessen, aber das war ja, der Müller-Kath war ja ein bisschen größer. Die hatten ja damals über 20 Hektar und einige Angestellte. Aber wenn es dann zum Beispiel in der Lese oder so, da wurde dann auch gekocht für alle. Das war auch nicht überall üblich.
Hm. Und wie war die Stimmung bei der Lese? War das ein Typ, der dann angefeuert hat, jetzt wird geschafft, oder hat er auch mal Spaß gemacht?
Das hat er gar nicht nötig gehabt. Also das war einfach der Respekt von allen Mitarbeitern ihm gegenüber war so, dass man das automatisch gemacht hat. Man wollte ja ihn nicht enttäuschen. Also das hat ja das, also ich denke, das war auch das, was das ausgemacht hat, das Besondere. Ich glaube, dass alle unglaublichen Respekt vor ihm gehabt hat, weil er war ja auch überall dabei. Also es war ja nicht so, dass er gesagt hat, jetzt macht ihr das, sondern der ist gekommen und wenn es drauf, dann war er mit dabei. Also der hat deswegen war natürlich das auch so, dass das, was er wollte, so gut umgesetzt wurde. Dass er es gezeigt hat, wirklich gezeigt hat und die Leute haben gesagt, ja, haben gedacht und gesehen, der kann das ja. Der redet ja nicht nur über was, sondern der macht uns das vor. Und deswegen war das, denke ich, das ist auch ein Teil seines Erfolgs gewesen.
Also da gab es nicht jetzt vom Team oder von wem auch immer, von dir als junger Azubi, mal Widerspruch oder du hast gesagt, nee, da müssen wir erstmal drüber diskutieren, das sehe ich anders. Das war sicherlich nicht der Fall, ne?
Ich würde das nicht ausschließen. Also wenn jetzt irgendwo jemand eine Idee gehabt hat, wie man vielleicht was besser machen kann, dann hat er das sofort angenommen. Er wäre der Letzte gewesen, der gesagt hätte, das machen wir so, weil man es immer so gemacht. Ganz im Gegenteil. Er hat ja auch wahnsinnig viel verändert. Also jemand, der verändert, der nimmt auch jeden Ratschlag an und diskutiert es durch. Also diese Offenheit, die sehe ich bei ihm, die war immer da.
Ja, das ist ja im Grunde genommen so ein ein Lehrertyp oder ein Vorbild, der quasi dazu anregt, sich eigene Gedanken zu machen, der die Persönlichkeit des Einzelnen ernst nimmt. Und das ist anders als einer, der sozusagen hart als Leader durchgreift, ne?
Ja, das war er nie. Also er hat eigentlich die Leute, er hat uns geführt, aber du hast auch nie, ja, der hat durch diesen Respekt, den jeder ihm, also diesen fachlichen Respekt, das ist ein fachlicher Respekt, hat nichts irgendwo jetzt, dass man Angst hatte irgendwo, dass jetzt mal, dass man zusammen, dass man angeschrien wird oder sonst was. Das gab es nicht, sondern das war einfach dieser, er hatte eine solche Autorität jetzt bei allen Mitarbeitern, dass er das gar nicht nötig hatte. Er war, ja, Primus inter pares.
Man könnte vielleicht sagen, dass er ein ganz echtes, ehrliches Interesse an der persönlichen und fachlichen Entwicklung seiner Mitarbeiter, der Menschen, die um ihn herum waren, hatte.
Klar, das auf jeden Fall. Also er, wie gesagt, also deswegen hat es ja auch nicht aufgehört irgendwo, wenn jemand fertig war mit der Lehre, sondern das ging weiter, solange die Leute daran Interesse hatten.
Ja, mir hat er auch im Interview gesagt, dass ihm das immer wichtig gewesen ist, nicht nur die fachliche Seite, sondern der Mensch und dass er sozusagen, wenn es ihm denn gelungen ist, viel dafür getan hat, dass die soziale Kompetenz auch der Jungen, die um ihn herum sind, sich entwickelt.
Genau, richtig. Und das bis, ja, zum Teil bis heute ist es so, dass man... Also ich habe bis heute Kontakt.
Und was hast du gelernt? Was hast du gelernt jetzt aktuell vielleicht sogar für deine Rolle als Ausbilder oder als Ausbildungsbetrieb?
Also ich habe das 1:1 übernommen, diese Offenheit. Also das, ich denke auch diese, diese Art zu arbeiten, unsere Gruppe jetzt der fünf Winzer, fünf Freunde, also so zu denken, das ist alles etwas, was sehr, sehr stark mit dieser Einstellung von Hans-Günter Schwarz zu tun hat und von meinem Vater. Also dieses, man hat nichts, was soll ich verbergen? Also was soll ich irgendwo, bei uns gab es nicht irgendetwas, das habe ich auch nicht erlebt, dass man, das gibt es bei uns nicht, das habe ich auch in der Ausbildung nicht erlebt damals, dass man morgens gekommen ist und hat gesehen, aha, heute Nacht wurde irgendwas gemacht, wo niemand anderes sehen sollte. Also das gibt's, ist ja nicht unüblich, also nichts Verbotenes, also um das jetzt irgendwo mal gleich da klarzustellen, aber vielleicht ein Kniff, den man nicht weitergeben wollte. Und das war bei ihm. Das gab es nicht, ganz im Gegenteil. Also das war Teilen, Erfahrung teilen und davon auch letzten Endes wieder profitieren.
Mhm. Geben und nehmen.
Genau.
Was würdest du, Hans-Jörg, was würdest du ihm sagen, wenn du ihm morgen begegnest?
Dass ich mich freue, dass es ihm gut geht. Gesundheitlich ist er war ja ein bisschen angeschlagen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Er ist so jemand, der so einen sehr trockenen Humor hat, immer für einen guten Spruch ist er aufgelegt und das finde also ich habe ihn eigentlich ganz, ganz selten irgendwo erlebt, dass er mal schlecht gelaunt war. Höchstens traurig. Also das ist so, er ist jemand, der ein großes Herz hat und der natürlich dann auch leidet, oder wenn es anderen nicht gut geht. Und ich freue mich, dass es ihm gut geht. Ich freue mich jedes Mal, mich mit ihm zu unterhalten und ich glaube, dass das aber auch, dass es von der anderen Seite genauso ist und dass er natürlich auch seinen Anteil sieht, den er bei uns geleistet hat. Das weiß er und ja, ich denke, da ist er auch zu Recht stolz drauf.
Fein. Hans-Jörg, ich danke dir für dieses wunderschöne Interview und hoffe, du bist auch guter Dinge. Der Jahrgang entwickelt sich ja im Grunde ganz schön. Bis jetzt, die entscheidende Phase kommt natürlich noch.
Genau, also wenn man das draußen sieht, dann denkt man irgendwo doch wenigstens die Natur hat irgendwo in diesem verrückten Jahr, ja, so spielt sie mit.
Der Regen also, kommt zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, wir hatten auch bisher nie eine Trockenphase.
Ja.
Ja. Also sonst, wenn ich vergleiche mit vielen Vorjahren, wir gingen doch mit mehr Bodenfeuchtigkeit in die Vegetationsperiode. Jetzt muss man mal abwarten. Also ich weiß halt nicht, wie sich jetzt der Juli und der August entwickelt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ernte schon irgendwo
Anfang.
Ende August.
Ende August sogar schon.
Ja, also ich so zum Beispiel für den einen oder anderen Spätburgunder oder so, nicht nur für Sektgrundwein. Sektgrundwein wird klar, also wenn man diese Pinot-Sorten hat, das muss natürlich im August stattfinden. Da bin ich relativ sicher. Also ich meine, wir haben Ende Juni und die Trauben haben meistens Traubenschluss schon. Also das heißt, die Beeren sind so groß, dass man das Stielgerüst nicht mehr sieht. Das ist schon enorm. Das habe ich noch nicht so arg oft erlebt in meiner Zeit. Und ich habe einiges erlebt.
Ja, obwohl ich als Laie würde sagen, naja, so richtig ein besonders warmes, heißes Jahr war es ja bis jetzt überhaupt nicht. Ne?
Ja, aber das ist genau das. Also die, besten Jahren sind meistens die, wo der Sommer nicht so traumhaft ist, dass man den noch in Erinnerung hat. Also wenn's nur heiß und sonnig ist, dann nimmt sich die Rebe eben auch eine Auszeit, die nimmt auch Siesta. Sonst wäre es ja so, dass im Süden die allerbesten Weine wachsen würden. Das ist ja nicht so. Also dort ist es auch die Rebe muss sich selbst schützen ab einer gewissen Temperatur und dann assimiliert sie nicht mehr, sondern sie veratmet Inhaltsstoffe, sie verbraucht Wasser, weil sie das verdunstet, damit das Eiweiß und die Stoffe nicht kaputt gehen, damit sie nicht verwelkt. Und das ist natürlich dann klar, das ist kontraproduktiv für die Qualität.
Fein.
Gut.
Also nochmal, Hans-Jörg, vielen Dank.
Nichts zu danken. Und ich bin mal gespannt auf den ganzen Podcast dann am Schluss.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Hans-Jörg Rebholz, dem ersten und ältesten Azubi in der illustren Runde, die an dieser Podcast-Serie zu Ehren von Hans-Günter Schwarz teilgenommen haben. Übermorgen ist es dann endlich soweit. Ich habe Hans-Günter Schwarz persönlich am Mikrofon und wir sprechen über seine Zeit bei Müller-Cartois, seine Liebe zum Wein und auch über das, was heute sein Leben ausmacht, was ihn antreibt und was er für die Zukunft so alles plant. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 28. August die nächste Episode von Genuss im Bus und die letzte Episode dieser 15-teiligen Serie zu Ehren des Lebenswerks von Hans-Günter Schwarz an den Start geht. Also, alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.